Geschwindigkeit. Neben der Straße befand sich ein Abgrund und außerdem hatte sie viele Haarnadelkurven. Aus Erfahrung wusste ich, was ich machen musste, wenn ich in solche Angstzustände gerate. In der Gefängniszelle hatte ich oft solche Ängste auszustehen. Und dann fing ich an zu singen. Singen half immer. Auch jetzt sang ich ein Lied nach dem anderen und der Fahrer fragte mich neckend, haben Sie Angst? Ja, sagte ich, und deshalb singe ich. Aber es hatte diesmal nicht viel Erfolg. Jedes Mal, wenn wir uns einer Kurve näherten, dachte ich, wenn nun ein Auto von der entgegengesetzten Seite kommt, oh, dann gibt es einen Zusammenstoß. Und erschrocken hörte ich auf zu singen. Nein, singen nützt diesmal nichts. Ich versuchte zu beten, aber immer war es das Gleiche. Herr, bringe uns wohlbehalten nach San Francisco. Gib, dass wir nicht in diesen Abgrund stürzen. Und gib bitte, bitte, dass bei der Kurve da vorne uns kein Auto von der anderen Seite herkommt. Ich betete fortwährend gegen meine Angst. Und dann, ich weiß nicht, wie ich auf den Gedanken kam, fing ich an, für andere zu beten. Für jeden, der mir in den Sinn kam. Für die Menschen, mit denen ich gerade gereist war, mit denen ich im Gefängnis gesessen hatte, mit denen ich zur Schule gegangen war. Ich weiß nicht, wie lange ich betete, aber dies weiß ich, dass ich mich nicht mehr fürchtete. Durch die Fürbitte war ich von meiner Angst befreit worden. Interessant. Ich mag das übrigens auch beim Zahnarzt. Das hilft mir auch. Fürbitte ist nebst dem Dank und dem Lob Gottes ein außerordentlich wichtiger Teil des Gebets. In der Fürbitte nehmen wir an verschiedenen Projekten und Lebenssituationen teil. In der Fürbitte beteiligen wir uns an der Mission. Und auch Paulus bittet die Kolosser um Fürbitte. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, um seine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Auch die Besten brauchen Gebetsunterstützung. Paulus, der eifrige Verkündiger des Evangeliums, der, so scheint es, für das Evangelium durchs Feuer geht, bittet die Gemeinde in Kolossä um Unterstützung im Gebet für seinen Dienst. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Er bittet die Gemeinde in Kolossä, für ihn und seine Mitarbeiter zu beten. Hat denn Paulus das wirklich nötig, dieser große Paulus? Ist das nicht einfach so dahingeredet oder ist das nicht so eine Art pädagogischer Rat, um einfach ihnen die Wichtigkeit des Gebets aufzuzeigen? Aber er hat es wirklich ernstlich nötig? Die Hinwendung von Paulus zu Jesus war dermaßen radikal, dass sich sein Leben komplett verändert. Vom Christenverfolger wurde er zu Christus Nachfolger. Für ihn gab es nur noch eines, was er in seinem Leben tun wollte, nämlich das Evangelium von Jesus Christus verkündigen und so viele Menschen wie möglich mit dem Evangelium zu erreichen, damit sie für Zeit und Ewigkeit gerettet sind. Das war sein Herzensanliegen. Für das hat er viele Opfer gebracht. Paulus war außerordentlich intelligent und gebildet, ein vollmächtiger Verkündiger. Und schon nach seiner Bekehrung konnte er die Juden mit seinen Argumenten in die Enge treiben. Lukas berichtet, Paulus trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung. weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Paulus war sich seiner Sendung und Autorität ganz und gar bewusst. Ihm war klar, dass Gott ihm direkt den Auftrag gegeben hat, nicht indirekt. Nicht viele Menschen erleben das, was Paulus erlebte, dass Jesus ihm direkt den Auftrag gibt, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, das Evangelium zu verkündigen. Und da schreibt er auch den Christen in Ephesus: Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Braucht dieser Mann tatsächlich die Gebetsunterstützung der Kolosser? Genügt es nicht, begabt und von Gott beauftragt und bevollmächtigt zu sein? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, entdecken wir noch eine andere Seite dieses großen Mannes, von Paulus. Durch die Verkündigung des Evangeliums musste Paulus viel leiden. Einmal wurde er gesteinigt. Seine Peiniger meinten, nun sei er gestorben. Mehrmals wurde er ausgepeitscht. In aller Öffentlichkeit. Dreimal versank das Schiff, auf dem er fuhr. Und er trieb die Nacht hindurch im offenen Meer. Größere Horrorvorstellung gibt es für mich fast nicht. Ich gehe schon gar nicht ins Meer baden, weil ich immer denke, dann kommt ein Hai und dann noch im offenen Meer. Und die Qualen und alles, was da kommen kann. Todesnöte hat dieser Mann ausgestanden für das Evangelium. Und öfters ist er im Gefängnis gelandet und wir könnten hier noch weiterfahren. Nicht gerade eine Erfolgsgeschichte. Und diese ständigen Hindernisse, Rückschläge, Angriffe und Demütigungen haben im Leben von Paulus Spuren hinterlassen, tiefe Spuren. Oft fühlte er sich schwach und er hatte Angst. Vermutlich hatte er Angst, was wohl als nächstes kommen wird, wenn er hier das Evangelium verkündigt. Ob er auch hier ausgepeitscht wird, ob er auch hier ins Gefängnis kommt. Und über seine ersten Verkündigungsbemühungen in Korinth schreibt er den Korinthern: Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Paulus, kein Superheld, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Paulus benötigte immer wieder Motivation zum Weitermachen. Er musste sich immer wieder neu aufraffen, um das Evangelium zu verkündigen. Und den Thessalonikern schreibt er Folgendes: Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren. Aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonik auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkündigen. Gott schenkte ihnen wieder neu den Mut, trotz dem Widerstand, wenn sie das Evangelium verkündigen. Paulus war also nicht der starke und über alles erhabene Mann. Doch eines zeichnet Paulus aus: Er war entschlossen, hundertprozentig entschlossen, den Auftrag, den er von Jesus bekommen hat, auszuführen, koste es, was es wolle. Und weil Paulus seine Verletzlichkeit kannte und er um keinen Preis aufgeben wollte, bittet er die Gemeinde in Kolosse, ihn und seine Mitarbeiter im Gebet zu unterstützen, betet, dass sich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann, das Geheimnis des Evangeliums, welches ist Jesus Christus. Paulus weiß weder seine Intelligenz noch seine Bildung, weder sein Bekehrungserlebnis, mag es noch so spektakulär gewesen sein, noch seine besonderen Offenbarungen vermögen Menschen zur Umkehr zu bewegen. Paulus weiß, wenn nicht Gott selbst die Herzen der Menschen öffnet, dann ist alles Reden, Predigen und Argumentieren und mag es noch so tadellos daherkommen, sinnlos. Er ist und bleibt ganz und gar von Gott abhängig. Gott muss die Türen zu den Herzen der Menschen aufstoßen. Und das erlebte Paulus, als er das erste Mal auf europäischem Boden das Evangelium verkündigte. Da berichtet Lukas in der Apostelgeschichte, eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Und während sie uns zuhörte, öffnet ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Der Herr, Gott öffnet ihr das Herz, damit sie bereitwillig das Evangelium aufnehmen konnte. Paulus konnte wohl verkündigen, und das machte er bestimmt ausgezeichnet. Doch das Herz der Lydia konnte nur Gott öffnen. Paulus kannte seine eigenen Grenzen und deshalb ist ihm das Gebet der Gemeinde so wichtig. Und deshalb ist es nicht eine pädagogische Aussage, betet für uns, sondern es ist sein tiefes Bedürfnis, sein tiefes Anliegen, sein Wissen, ich brauche dieses Gebet. Und Paulus gehört unbestritten zu den besten Verkündigern im Reich Gottes. Und wenn Paulus die Gebetsunterstützung der Gemeinde braucht, dann brauchen auch unsere Missionare unsere Unterstützung im Gebet. Und wenn Paulus, der beste Verkündiger, das Gebet der Gemeinde braucht, dann brauchen auch wir in Zürich Gebetsunterstützung für die Beziehungen zu den Menschen, wenn wir unterwegs sind oder im Freundeskreis versuchen, das Evangelium weiterzugeben. Dann brauchen sie auch wir. Paulus, das geht aus seiner Bitte an die Gemeinde hervor, sitzt im Gefängnis. Natürlich nicht, weil er etwas verbrochen hätte, sondern weil er mit der Verkündigung des Evangeliums Anstoß erregte. Wenn wir wüssten, dass jemand von uns in dieser Situation ist, jemand von uns im Gefängnis von Zürich oder weiß ich in was für einem Gefängnis sitzt oder im Ausland ein Missionar, für was würden wir beten? Ich kann euch sagen, für was wir beten würden. Wir würden bestimmt dafür beten, dass die Gefangenschaft erträglich ist. Wir würden dafür beten, je nachdem in welchem Land das ist, dass er nicht hungern muss. Wir würden dafür beten, dass er gesund bleibt. Und natürlich würden wir dafür beten, dass er so schnell wie möglich wieder aus diesem Gefängnis kommt. Das wäre alles richtig und natürlich spricht gar nichts dagegen, dass wir für diese Anliegen beten würden. Das Erstaunliche ist jedoch, dass Paulus diese Anliegen mit keinem Wort erwähnt. Ihn beschäftigt offensichtlich ein ganz anderes Anliegen. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat, für das ich im Gefängnis bin. Mit anderen Worten, bittet Gott, dass wir die Gelegenheit bekommen, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Betet, dass wir auch im Gefängnis unseren Auftrag ausführen können. Findet ihr das nicht erstaunlich? Ich finde das extrem erstaunlich. Praktisch nie bittet Paulus die Gemeinden, für seine ganz persönlichen Anliegen zu beten. Seine Aufrufe zur Fürbitte stehen immer im Zusammenhang mit seinem Auftrag, mit der Verbreitung des Evangeliums, mit dem Bau des Reiches Gottes. Dieses erstaunliche Verhalten entdecken wir auch bei den ersten Christen in Jerusalem. Als Petrus und Johannes gefangen und verhört wurden und man ihnen unter Drohungen verbot, weiterhin von Jesus zu erzählen, war das für die Christen eine schwierige und eine bedrohliche Situation, ja, eine lebensbedrohende Situation. Was unternahmen die Christen? Klar, sie beten. Was denn sonst? Sie beten jedoch nicht um Bewahrung, dass ihnen nichts Böses zustoße in dieser bedrohlichen Situation. Das schien sie gar nicht zu beschäftigen. Sie beten so, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Die Sorge der Christen war, dass sie den Auftrag nicht mehr erfüllen könnten. Sie hatten Bedenken, dass sie aus lauter Angst vor Verfolgung nicht mehr den Mut hätten, über Jesus zu sprechen. Deshalb bitten sie Gott um Furchtlosigkeit, damit sie das Evangelium trotz allen Widerständen unerschrocken verkündigen können. Selbst wenn sie das Leben, wenn sie das Leben kosten würde. Ihr persönliches Wohlbefinden beschäftigte sie offensichtlich nicht so stark. Diese Christen haben die Hauptsache nicht aus den Augen verloren, nämlich das Reich Gottes. So wie das den Christen passierte, die Jakobus tadeln musste, wenn er ihnen sagt, selbst wenn ihr euch an Gott wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Das Reich Gottes interessiert euch überhaupt nicht. Was ihr versteht unter Gebet ist wie ein Automat, ein Gebet oben reinwerfen und unten wollt ihr das rausziehen, was ihr gewünscht habt. So funktioniert Gebet nicht. Wir sollten in unseren Gebeten das Reich Gottes nicht aus den Augen verlieren. Was Jesus in der Bergpredigt sagt, das gilt auch für unsere Gebete. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch Gott das Übrige alles dazu geben. Wird euch alles dazugegeben werden. Das gilt auch für unser Gebetsleben. Wenn wir uns nur um uns selber drehen, werden wir keine tiefgreifenden Erfahrungen mit Gott machen. Von einer gläubigen Frau wird berichtet, die durch allerlei Sorgen in der eigenen Familie, Schwierigkeiten im Haushalt, Ärger und Probleme mit Nachbarn und Hausbewohnern ein beschwerliches Leben führte. Ihr Leben war voller Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten. Mit viel Beten versuchte sie, ihre schwierige Situation ins Positive zu verändern. Doch alles schien zu bleiben, wie es war. Doch eines Tages geschah in ihr eine totale Verwandlung. Und zwar durch ein Mädchen, das in Not und Verzweiflung an ihrer Tür stand und um Hilfe bat. Im Umgang mit diesem Mädchen und beim ernsthaften Beten um seine Rettung erlebte sie, wie plötzlich eine echte Liebe zu diesem verlorenen Menschen in ihr aufbrach. Ja, je mehr sie sich um sie kümmerte, desto mehr sah sie auch andere, die in Not geraten waren. Und wenn sie vorher nur ihre eigenen Probleme gesehen hatte, bekam sie jetzt einen Blick für die Schwierigkeiten und Nöte um sie herum. Und je mehr sie anfing, für die Not der anderen zu beten, desto mehr verschwand ihre eigene Not. Sie wurde fröhlich und hilfsbereit. Sie war frei geworden für die Not ihrer Mitmenschen. Durch ihr Gebet für die anderen wurde auch sie an das Stromnetz der Liebe Gottes angeschlossen und dadurch frei von sich selber. Welche Anliegen bestimmen deine Gebete? Wie groß ist der Anteil deiner Anliegen, die das Reich Gottes betreffen? Natürlich dürfen und sollen wir unsere Sorgen Gott bringen. Wir müssen nicht für andere und für das Reich Gottes beten und sonst für nichts. Das könnte ja groteske Auswirkungen haben. Wie bei jener ledigen Frau, die betet: Herr, da ich nicht für mich selbst beten möchte, so bitte ich doch für meine Mutter, dass du ihr einen Schwiegersohn schenken möchtest. Auch so kann man natürlich nicht für sich selber beten, scheinbar. Natürlich können und sollen wir für uns selber beten, das hatte Paulus bestimmt auch gemacht. Schließlich werden wir dazu aufgefordert: Legt alle eure Sorgen bei Jesus ab, denn er sorgt für euch. Das bleibt natürlich bestehen. Doch wir dürfen dabei nicht vergessen, für die wichtigsten Anliegen zu beten, nämlich für die Verbreitung des Evangeliums. Wir dürfen in unseren Gebeten nicht vergessen, dass es auf dieser Welt nicht hauptsächlich um uns geht, sondern um das Reich Gottes im weitesten Sinne. Dass Menschen geistlich wachsen, dass Menschen zu Jesus finden und erlöst werden, dass wir im Gebet teilhaben am Bau des Reiches Gottes. Gott freut sich, wenn wir uns im Gebet am Missionsauftrag und am Bau des Reiches Gottes beschäftigen. Jesus sagt, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Beteiligen wir uns im Gebet am großen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, an der Verbreitung des Evangeliums, am Bau des Reiches Gottes. Ich bete mit uns. Vater, wir wollen dir danken, dass wir mit unseren Anliegen, das, was uns bewegt, ganz persönlich in unserem Leben zu dir kommen können. Du lädst uns oft dazu ein. Aber wir sehen auch, dass es nur ein Teil betrifft unseres Gebetes, unseres Anliegens. Du möchtest, dass wir auch uns im Gebet am Bau deines Reiches beteiligen. Dass wir nicht nur unsere Vorteile suchen, sondern dass wir mit unterstützen in der Erfüllung deines Auftrags. Und da ist uns Paulus ein unglaublich großes Vorbild, der den Auftrag erfüllte und die Gemeinde dazu ermutigt, für sie zu beten. Nicht, dass es ihnen besser geht, sondern dass er den Auftrag, den er von dir bekommen hat, besser ausfüllen kann. Herr, hilf uns, dass wir auch in unserem Gebetsleben das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren. Und dass wir auch wissen, dass wir selber Unterstützung brauchen im Gebet. Wenn Paulus, der so ein vollmächtiger Verkündiger war, für ihn es wichtig war, dass die Gemeinde für ihn betet, wie wichtig ist es dann für uns, dass wir uns gegenseitig im Gebet unterstützen, gerade da, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, denen wir gerne das Evangelium weitergeben möchten. Ja, wir beten dich an, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und für diesen großen Reichtum, den du uns geschenkt hast, indem dass du unsere Sünde getilgt hast. Wir beten dich an und rühmen deinen Namen. Amen.